SWR 2 Forum.
Die große Dürre, was hilft den Bauern im Klimawandel? Am Mikrofon ist Werner Eckert. Monatelang hat es mindestens im Norden und Osten des Landes nicht mehr geregnet, auch bei uns große Hitze hier im Südwesten. Die Trockenheit hat drastische Folgen. Getreide und Heu sind knapp. Gerade noch schien es dabei so, als habe die moderne Landwirtschaft einfache Lösungen für jedes Problem, als seien immer höhere Erträge etwas ganz Normales. Da führt die Natur uns mal eben vor Augen, wie mächtig sie ist. Die Reaktion der Agrarlobby, der Ruf nach Hilfe vom Staat. Mehrfach hat Bauernpräsident Joachim Ruckwied schnelle finanzielle Hilfe gefordert und als Hausnummer mal eben 1 Milliarde Euro in den Raum gestellt. Was aber hat die Landwirtschaft selbst mit der Misere zu tun? Wo ist sie Mitverursacher des Klimawandels? Und vor allem, wie können Bauern vorsorgen? Das ist Thema heute im SWR 2 Forum. Zuerst mal eine Situationsbeschreibung und da wende ich mich an Hubertus Peto, der ist uns aus Rostock zugeschaltet, Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG, studierter, aber auch praktizierender Bauer, eben bewirtschaftet einen 1200 Hektar landwirtschaftlichen Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern. Herr Peto, wie sah das oder sieht das denn bei Ihnen auf den Äckern aus?
Ja, trocken, staubig, ein bisschen wie in einer Steppe im Moment, aber das tut es ehrlich gesagt alle paar Jahre mal. Diese Jahreszeit ist häufig sehr trocken. Wir haben über Sommer immer mal wieder Phasen mit ganz wenig Regen. Insofern sieht es dieses Jahr nicht so furchtbar viel anders aus, wie es in anderen Jahren nicht auch schon ausgesehen hätte.
Aber die Erträge waren nicht eben grandios bei Ihnen.
Genau, es hat ja das ganze Frühjahr über auch nicht geregnet. Und weil wir viel Getreide und Raps anbauen, die speziell in dem Zeitraum Mai, Juni auf Wasser angewiesen sind, liegen wir dieses Jahr in den Erträgen, so auf meinem Betrieb kann ich das sagen, 25% unterm langjährigen Mittel, also unter dem, was wir so erwarten. Nun haben wir noch ganz gute Böden, auf etwas schwächeren Böden sieht es durchaus noch dramatischer aus mit dem Ertragsverlust.
Das ist in der Tat dramatisch. Sie sagen es aber relativ lapidar.
Naja, wir wirtschaften unter freiem Himmel und das Wetter bestimmt seit jeher die Erträge in der Landwirtschaft, das kann man schon in ganz alten Schriften nachlesen und deshalb sind wir es auch ein bisschen gewohnt. Vor 2 Jahren, da war ein starker Frost im Januar, das hat uns fast genauso viel Ertrag gekostet wie dieses Jahr die Trockenheit. Wir müssen als Landwirte einfach damit leben, dass immer mal etwas passieren kann, was uns das Ergebnis dann verhagelt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist ja schon mal ein Satz. Professor Friedhelm Taube, er lehrt in Kiel unter anderem ökologischen Landbau, ist Chef auch eines Versuchsgutes dort. Professor Taube, hatte Sie denn weniger erwischt oder waren Sie besser gerüstet?
Also grundsätzlich ist es so, dass Trockenheiten für den ökologischen Landbau nicht ganz so problematisch sind wie für konventionelle Systeme. Und das hängt eben damit zusammen, wie es Herr Peto gerade schon gesagt hat, dass das Ertragsniveau normalerweise im konventionellen Bereich deutlich höher ist und damit auch mehr Wasser notwendig ist, um diese Erträge zu realisieren. Und da dieses Niveau im Ökolandbau grundsätzlich niedriger ist, halten diese Bestände dort in der Regel auch länger durch. Das heißt, wir haben gerade auch die Ernte abgeschlossen und haben beim Getreide eine Minderung des Ertrages nur in der Größenordnung von weniger als 10%. Also teilweise sogar fast ganz normale Erträge.
Professor Alois Heisenhuber ist der Dritte im Bunde, emeritiert, hat aber am Lehrstuhl für Produktions- und Ressourcenökonomie der Technischen Universität München gearbeitet, Agrarwirtschaftler also. Professor Heisenhuber, wie trifft das denn die Betriebe, wenn die Erträge im zweistelligen Bereich unter Norm liegen?
Ja, man muss schon feststellen, dass die Betriebe ganz unterschiedlich betroffen sind, sei es von der Region her, weil in den einzelnen Regionen die Verhältnisse ganz unterschiedlich sind. Ich hatte gestern gerade ein Telefonat mit einem Futtertrockner und der sagt, wir haben kein Problem, wir haben die gleichen Ernteerträge wie in den letzten Jahren auch. Das schaut in anderen Gebieten ganz anders aus.
Das war in Bayern wahrscheinlich, im Süden, ne?
Genau. Und das Zweite ist natürlich, die Betriebe sind unterschiedlich betroffen. Sei es ein Ökolandbau konventionell oder sei es Marktfruchtbau und viehhaltenden Betrieben. Das heißt, ein Marktfruchtbaubetrieb verliert diesen Ertrag, hat dann entsprechend finanzielle Einbußen. Da kommt dann der Preiseffekt noch dazu, weil die Preise sich ja auch unmittelbar nach oben verändern. Aber das ist eine finanzielle Frage, schlimm genug. Bei einem viehhaltenden Betrieb wird es schon schwieriger. Da geht es nicht nur ums Geld, da geht es ja um die Versorgung der Tiere mit Futter. Und Ich erinnere mich, weil ich ja doch schon etwas älter bin, an das Jahr 1976 war ähnlich dramatisch. Und dann wurden für die viehhaltenden Betriebe Futtertransporte organisiert. Und die Viehhaltungsbetriebe sind sozusagen massiv betroffen. Und da geht es nicht nur ums Geld, da geht es unmittelbar auch um die Versorgung der Tiere.
Also es ist nicht nur die Getreideernte, Markfrucht, haben Sie gesagt, das ist im Wesentlichen dann Getreide und Ähnliches, sondern es geht auch um die viehhaltende Betriebe. Auf die kommen wir vielleicht später zurück. Lassen Sie uns erstmal die Aktualität abarbeiten. Der Bauernpräsident hat Hilfen gefordert, 1 Milliarde. Was halten Sie von dieser Forderung? Was halten Sie von der Hausnummer?
Ja, die 1 Milliarde, die kann man so in den Raum stellen, wie in anderen Bereichen auch. Aber es ist ja zwischenzeitlich, selbst aus Kreisen der Landwirtschaft, durchaus Kritik an dieser pauschalen Forderung geübt worden, weil eben man zuerst einfach Informationen haben muss. Man weiß natürlich, dort wo der Schaden jetzt schon existiert, muss man jetzt helfen. Die Betriebe können nicht 2 Monate warten, um sich auf das Problem einzustellen. Auf der anderen Seite ist es schon sinnvoll, einfach auf verlässlichen Daten Zahlungen zu leisten. Und da ist auch das Wort, es handelt sich letztens um Steuergeld und in anderen Bereichen gilt das Gleiche. Wenn Schäden auftreten, muss man zuerst über die Schadenshöhe informiert sein, um letzten Endes zutreffend und verantwortlich handeln zu können.
Sie hatten ja eben angesprochen, dass die Preise ja auch reagiert haben. Ist ja eigentlich ein normaler Markt, wenn weniger Ware da ist, dann gehen die Preise nach oben. Herr Petow, was macht das denn aus und inwieweit gleicht das denn den Verlust in Menge aus?
Ja, der Preiseffekt, dass der in diesem Fall so eingetreten ist, ist eigentlich ein Glück. Früher war es ja ganz normal, dass bei schwachen Ernten die Preise sofort nach oben gegangen sind. Im Zuge einer weltweiten Vernetzung des Agrarhandels ist das gar nicht mehr selbstverständlich. Das muss man ein bisschen vorwegschicken. Wir hatten allerdings das Glück, dass dieser Effekt dieses Jahr wieder gezogen hat. Insbesondere in den letzten 4 Wochen ist der Preis für Weizen und Gerste, unsere Hauptgetreidearten, so gestiegen, dass ein Ertragsverlust wie auf meinem Betrieb quasi ausgeglichen ist. Da muss man aber noch etwas Wasser in den Wein schütten. Ganz viele Betriebe verkaufen natürlich ihre Ernte direkt vom Feld oder auch schon vorher. Und diese Betriebe haben natürlich dieses Jahr das Pech, dass sie den Preisanstieg nicht mehr mitnehmen konnten, weil sie schon alles verkauft hatten und sind dann natürlich besonders getroffen. Unglücklicherweise trifft das am meisten kleinere Betriebe, die ihr Getreide nicht selbst einlagern können.
Wir sind noch bei den unmittelbaren Folgen. Sie haben jetzt unisono gesagt, die Viehbetriebe, vor allen Dingen die Milchviehbetriebe, die Rinderhalter, sind extrem betroffen. Professor Heisenhuber, Sie kümmern sich ja gerade auch um diesen Sektor. Was ist sozusagen das Problem nun gerade für diese Betriebe?
Natürlich wiederum die unterschiedliche Betroffenheit leitet sich auch dahingehend ab, weil die Betriebe vielleicht im einen Fall die Futtervorräte so knapp bemessen haben, dass sie gerade mit einem Anschluss für die nächste Ernte reichen und andere haben da etwas vorgehalten. Da sind wir schon bei dem Thema Risikovorsorge. Da reicht es noch etwas über diesen Termin hinaus und derjenige, der das etwas knapp bemessen hat, der kommt dann einfach in Schwierigkeiten und die Rinderbetriebe sind nun mal auf Grundfutter angewiesen und der muss eben dafür sorgen, dass eben das nötige Grundfutter den Tieren zur Verfügung steht. Er kann das ja nicht durch Grabfutter kompensieren.
Also Grundfutter heißt schlicht und einfach Heu, Gras, irgendwas,
was... Silage zum Beispiel und dergleichen.
Das, was die Kuh wegen ihres komplexen Magensystems braucht, um überhaupt andere Dinge verdauen zu können. Also im Schwein kann man Konzentrate füttern, einer Kuh nicht.
Ja, der Weidegang gehört ja zum Beispiel auch dazu. Und wenn man dann Weiden sieht, bei denen nichts mehr zu ernten ist oder zu fressen ist, dann ist eben hier wirklich Ende der Veranstaltung.
Spielt es da eine Rolle, ob ein Bauer jetzt sehr viele Kühe auf wenig Fläche hält oder ob er große Flächen hat? Spielt das in dieser Diskussion jetzt eine Rolle?
Nein, also wenn ich darauf antworten darf, ich glaube tatsächlich, dass das nicht das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist tatsächlich, wie Herr Heisenhuber gerade gesagt hat, wird ausreichend Futter vorgehalten. Und da muss man eben auch nochmal etwas kritisch anmerken, dass wir gerade im Futterbau Norddeutschlands, wo wir ja vergleichsweise empfindliche Böden in Bezug auf Trockenheit haben, viele sandige Böden, die nicht viel Wasser halten können, da haben wir in den letzten 3 Jahren sehr, sehr gute Jahre für den Futterbau gehabt. Sowohl auf dem Grünland als auch im Maisanbau waren es deutlich überdurchschnittliche Erträge. Und dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man schafft eine gewisse Reserve von mindestens 80 bis 100 Tagen, also ein Schnitt vom Grasland beispielsweise, die man dann überständig werden lässt. Oder man stockt die Tiere auf. Und das führt dann natürlich dazu, dass diejenigen, die relativ wenig vorgesorgt haben, recht schnell in Not kommen. Aber es nützt alles nichts. Man muss jetzt darüber nachdenken, wie man dort Abhilfe schaffen kann. Und zwar nicht erst später, sondern wie diese Betriebe möglichst schnell an Futterressourcen herankommen können. Denn das ist eben der große Unterschied zu einem Schweinemastbetrieb. Der kauft Konzentratfutter, Getreide, das man über mehrere hundert Kilometer transportieren kann. Bei Gras- und Maissilage ist die Transportwürdigkeit wesentlich niedriger ausgestaltet. Das heißt, man muss jetzt sicherstellen, dass man über Distanz in der Größenordnung von 100 Kilometer dann tatsächlich sicherstellt, dass dort, wo noch ausreichend Futter da ist, es dorthin gebracht werden kann, wo es benötigt wird. Und das ist dann auch schon fast ein kleiner Lösungsansatz in Australien.
Wie kann man es machen? Ja.
Ja, in Australien da haben wir im Augenblick auch eine große Trockenheit. Und ich habe jetzt gestern mit Kollegen in Australien Kontakt gehabt. Dort hat der Staat Mittel bereitgestellt für den Transport von Heu und Stroh über weitere Strecken. Einfach um sicherzustellen, dass die Vermögenswerte dieser Betriebe, nämlich die Kühe, dass die erhalten bleiben, wenn Tiere abgeschlachtet werden müssen und dann 3, 4, 5 Monate später der Milchpreis ansteigt, dann nützt dieser Milchpreisanstieg den Betrieben nichts mehr, die vorher ihre Tiere schlachten mussten.
In den Zeiten, die Herr Eisenhower ansprach, 1976, hat zum Beispiel die Bundeswehr Futter transportiert.
Ja, ich war dabei. Ich war damals Wehrpflichtiger an Hannover und ich habe tatsächlich dann einem LKW dann in die Lüneburger Heide Futter transportiert.
Ja, vielleicht noch dazu 76. Also ich war auch dabei, aber nicht bei der Bundeswehr. Wir sind damals nach Dänemark gefahren und haben uns um eine Technik gekümmert aus Stroh durch Zugabe von Natronlauge bzw. Ammoniak. Ein höherwertiges Grundfutter zu gewinnen. Und die Technik ist dann auch eingesetzt worden. Also in Dänemark hat das schon funktioniert und das hat man auch übernommen. Also auf solche Ideen kommt man natürlich. Und es war die Frage, wenn es das öfters passiert, müssen wir uns nicht mit einer solchen Technik anfreunden. Aber es ist eben damals nicht öfters passiert und so ist es wieder von der Bildfläche verschwunden, diese Möglichkeit aus Stroh nicht Gold zu machen, aber zumindest ein mäßiges Heu zu machen.
Also wir brauchen Transportleistungen, da muss der Staat möglicherweise oder kann der Staat etwas tun. Was gibt es noch für Vorschläge, um da Abhilfe zu schaffen?
Ein anderer Faktor, der übrigens 1976 nicht zur Verfügung stand, ist das Grundfutter der Biogasanlagen. Wir müssen ja heute ganz deutlich sagen, wir haben ja sehr viel Rauffutterfresser, also Rindvieh geeignetes Futter heute, was wir zu Strom machen. Und da wird da wird sich der Markt auch dahingehend entwickeln, dass einige Biogasanlagen, so könnte ich es mir vorstellen, sich überlegen, ob sie die Anlage etwas runterfahren und den Mais, den sie jetzt vielleicht haben, an Rindviehhalter verkaufen können. Dann wären geringere Transporte notwendig. Auch da könnte man überlegen, ob man da organisatorisch als Staat hilft.
Ich möchte diesen Punkt unterstreichen. Zur Erinnerung, wir haben rund 1 Million Hektar, das von 12 Millionen Hektar Ackerland, was in die Biogasanlagen geht. Und dann ist es schon nachvollziehbar und schon sinnvoll, den Strom dann vielleicht nicht über Biogas erzeugen, den sowieso jetzt die Photovoltaikanlagen bringen, weil es so viel Sonnenschein gibt. Auf der anderen Seite eben dann den finanziellen Ausgleich. Und dann ist es eine finanzielle Frage beim Biogasbetreiber, während beim Landwirt, der Milchkühe hat, ist es eine existenzielle Frage.
Ja, da möchte ich etwas Wasser in den Wein gießen, denn wenn man sich überlegt, wie die Wertschöpfung aus Biogas für die Biogasanlagenbetreiber ist, die in den richtigen Zeiträumen eingestiegen sind und diese Anlagen laufen ja heute, ich glaube, dann wird es ziemlich teuer, diesen Mais einer Biogasanlage abzukaufen.
Dazu sein, ja.
Der Markt regelt das nicht von selbst. Kann man eingreifen? Muss man eingreifen?
In der Tat, es wird ein teures Spiel sein, nur die Frage ist, was ist das größere Übel oder was ist das kleinere Übel? Das muss man dann eben abwägen. Zum Verschenken wird dann niemand was haben.
Also der ökonomische Schaden, und das, glaube ich, kann man als Essenz aus der aktuellen Lagebeurteilung sehen, der wirkliche Schaden liegt heute im Futterbau bei den Rinderhaltern, da insbesondere bei den Milchviehbetrieben. Der restliche Bereich der Landwirtschaft, so würde ich es heute einschätzen, kommt mit einem blauen Auge davon. Und es gibt sogar Betriebe, die nämlich von der Dürre nicht so besonders betroffen sind, wohl aber die Preisentwicklung jetzt mitnehmen können, für die dieses Jahr ein ausgesprochen positives sein wird.
Ist ein ganz wichtiger Aspekt, muss man auch darauf hinweisen.
Nun ist das Problem ja, wenn das die Essenz der aktuellen Lage ist, dann werden sich viele zurücklehnen und sagen, na prima, alles richtig gemacht, unsere Landwirtschaft ist ganz prima eingestellt auf den Klimawandel. Das sieht man ja in diesem Jahr. Würden Sie dem zustimmen?
Nein, mit Sicherheit nicht. Also ich sehe ein solches Jahr natürlich auch als ein Signaljahr an die Politik, dahingehend, dass man Vorschläge, die seitens der Wissenschaft seit etlichen Jahren im Raum sind, jetzt nochmal wirklich ernsthaft diskutiert und angeht. Und ich möchte das an einem Beispiel klar machen. Wir haben ja neben den Diskussionen über Transportkostenübernahme und ähnlichen Dingen ja auch eine Diskussion darüber, ob man die Versicherungen, also mehr Gefahrenversicherungen für Landwirte in irgendeiner Weise subventionieren sollte. Grundsätzlich ist das kritisch, weil das natürlich nichts anderes ist als in gewisser Weise auch eine Subvention für die Versicherungswirtschaft. Das muss man sich also auch überlegen. Im zweiten Punkt ist es aber so, dass wir ja doch die veränderten Rahmenbedingungen sehen müssen. Und das heißt, wir sind im Klimawandel und solche Jahre wie diese zeigen das sehr deutlich. Und wenn wir dagegen Maßnahmen ergreifen wollten, dann könnte man sich meines Erachtens durchaus vorstellen als Empfehlung an die Politik, dass man ja auf der einen Seite sagt, reduzierte Steuersätze für Risikoversicherungen in der Landwirtschaft, die zahlen im Augenblick noch 19% in vollen Satz. Das könnte man mit einem reduzierten Satz attraktiver für Landwirte gestalten. Und dass man dann aber im gleichen Atemzug gewissermaßen auch aus Finanzneutralität im Hinblick auf die Diskussion dann mit dem Finanzministerium die Empfehlung, die der Wissenschaftliche Beirat Agrarpolitik vor einem Jahr ausgesprochen hat, übernimmt, nämlich den derzeit reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Fleisch und Fleischprodukte entsprechend zu kappen und auf den normalen Mehrwertsteuersatz anzuheben. Dann könnte man das finanziell ohne weitere Kosten für den Staat organisieren. Man hätte aber eine Anpassung an die tatsächlichen Notwendigkeiten für die Zukunft in der Landwirtschaft und man hätte mit diesem angepassten Mehrwertsteuersatz auf ein normales Niveau bei Fleisch und Fleischprodukten eben auch eine zentrale Ursache für Klimawandel indirekt mit adressiert.
Das heißt, weniger Viehhaltung, weniger Fleischproduktion wäre dann eine Lösung sozusagen doppelt, weil auf der einen Seite damit Klimawandel vermieden werden könnte oder gemindert werden könnte, auf der anderen die Folgen des Klimawandels weniger drastisch sind, weil weniger Tiere weniger Futter brauchen.
Ja, der Hauptadressat ist ja erstmal der Konsument. Und wir sehen heute bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Bezug auf Probleme, die wir im Ernährungssektor in Deutschland und in entwickelten Ländern insgesamt haben, dass ja Fettleibigkeit ein zentrales Problem wird. Und da ist Fleisch sicherlich nicht alles, aber es ist eine Komponente, die dazugehört. Und wenn Sie sich ansehen, dass der Verbrauch von Lebensmitteln tierischer Herkunft etwa doppelt so hoch ist, wie er seitens der Gesundheitswissenschaftler empfohlen wird und zudem noch problematisch ist in Bezug auf Klimaeffekte, dann wäre das ein Weg, der in jedem Fall in die richtige Richtung zeigt.
Herr Peto, da werden aber ganz schön viele Ihrer Kollegen aufjaulen.
Na gut, also ob wir über die Preispolitik, sei es über die Mehrwertsteuer oder es waren ja auch schon direkte Steuern im Gespräch, auf Nahrungsmitteln, den Nahrungsmittelverbrauch so gesteuert kriegen, dass wir als Landwirte am Ende davon etwas haben, vor dem Hintergrund stärker schwankender Erträge oder Leistungen bei den Tieren. Da müssen wir, glaube ich, eine ganze Weile drüber nachdenken, ob wir da vernünftige Methoden finden. Ich will noch mal auf einen anderen Aspekt
raus. Genau, was ist Ihr Vorschlag?
Wir sind, wenn ich das mal so in so ein Bild fassen darf, in der Landwirtschaft, jedenfalls im Marktfruchtbau, wo ich mich bewege, mit dem Ertragsniveau, wo wir heute liegen, muss man sich das so vorstellen, wir sind mit einem Ferrari unterwegs, der kann 300 Stundenkilometer fahren, das sei mal unser Ertrag. Der ist aber darauf angewiesen, dass die Straße, auf der er das tut, das auch hergibt. Und nun gibt es nicht nur Autobahnen, das sind nämlich die Jahre, wo wir ganz normales Wetter haben und diese Faktoren wie Dürre oder auch übermäßige Nässe unseren Ertrag nicht beeinträchtigen. Da gibt es aber auch das Kopfsteinpflaster, da fährt der Ferrari auch keine 300, obwohl er es könnte. Und das sind die Jahre in der Landwirtschaft, wo eben jetzt der Wasserbedarf einer Hochertragskultur nicht mehr gedeckt werden kann. Das verursacht diese sehr stark schwankenden Erträge in der Landwirtschaft, die sich im hohen Ertragsbereich bewegt. Dass der ökologische Landbau davon nicht so betroffen ist, hängt damit zusammen, dass jedenfalls so wie es auf meinem Standort die Landessortenversuche belegen, ohnehin der gesamte Ertrag nur sich ungefähr bei 50% im Getreide dessen bewegt, was man auf dem Standort unter Anwendung der Methoden des konventionellen Landbaus erreichen kann. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, dass wir unsere Produktionsverfahren gegen diese durchaus normalen oder eben auch ansteigenden Ereignisse in der Natur widerstandsfähiger machen. Und da hat Professor Taube schon einige Punkte angesprochen und das sind die Punkte, mit denen sich die Landwirte heute beschäftigen. Gibt es Anbauverfahren, die gegen Frost und Dürre meine Pflanzen widerstandsfähiger machen? Ich will bei Dürre mal einen Punkt ansprechen. Bodenbearbeitung dient ja dazu, dass den Boden aufnahmebereit zu machen für das Saatkorn und vielerlei andere Funktionen. Aber sie hat eben immer einen Nachteil. Eine tiefe Bodenbearbeitung kostet Wasser. Der Boden wird gelockert, es kommt Luft in den Boden, das Wasser verdunstet. Und ich habe auch keine Kapillarität mehr, also von unten kann auch kein Wasser mehr aufsteigen. Deshalb, wenn wir in die Regionen gucken, auf der Welt, wo es häufig so ist, wie dieses Jahr bei uns, in den Regionen wird tendenziell weniger Bodenbearbeitung durchgeführt.
Also weniger pflügen.
Genau. Wenn ich das mit einem Verfahren mache, wo ich nicht tief pflügen muss, sondern vielleicht nur flach arbeite und, jetzt kommt so ein ganz klein bisschen der Wermutstropfen, das dann stehenbleibende Unkraut dann chemisch beseitigen muss, wenn ich dieses Verfahren anwende, und da gibt es ganz viele Versuche dazu, bin ich gegen Dürreperioden besser gewappnet, also, als wenn ich das nicht tue.
Also stehen wir vor der Wahl, entweder Glyphosat einzusetzen oder die Folgen des Klimawandels nicht mindern zu können.
Oder wir sind ganz smart und finden etwas, was das Unkraut genauso gut beseitigt wie Glyphosat und genauso wenig Wasser verbraucht, aber eben vielleicht kein chemisches Pflanzenschutzmittel ist. Da kann man ja auch mal eine Weile drüber nachdenken. Jedenfalls ist unsere Aufgabe, wenn wir unsere Produktionsverfahren heute weiterentwickeln wollen, immer zu gucken, erhöht das jetzt nicht nur den Spitzenertrag, sondern erhöht es auch meine Ertragssicherheit dadurch, dass das Verfahren gegen außergewöhnliche Witterungsverhältnisse besser geeignet ist.
Ich möchte da vielleicht noch anfügen, Herr Peter, was Sie jetzt ansprechen. Wir haben es ja erlebt, in kürzester Zeit haben wir eine extreme Schwankung von relativ nassen Jahren und relativ trockenen Jahren. Insofern ist das die Herausforderung, dass das Wasser, das eben dann vor einem Jahr in den Boden gekommen ist, auch dort zu halten, also das Wasserspeichervermögen, so wie Sie es angesprochen haben, dafür zu sorgen und sicher auch durch die Fruchtfolge dafür zu sorgen, dass die nicht so anfällig sind. Denken zum Beispiel an den Futterbau. Die Luzerne ist eine Kultur, die Trockenheit gut verträgt. Der Klee ist eher auf höhere Feuchtigkeit oder höhere Niederschlagsmengen angewiesen. Und ein Gemisch aus Klee und Luzerne ist so eine Art Versicherung. Erreicht vielleicht nicht den Spitzenertrag, aber ist so eine Möglichkeit und wirkt dann auch noch bodenverbessernd. Also hier kommen viele Aspekte zusammen. Der Bodenschutz, der Wasserschutz, der Klimaschutz. Und das ist die Herausforderung, vor der wir heute gestellt sind.
Professor Taube?
Ich stimme dem zu, aber wir haben ja gesehen, in den letzten 15, 20 Jahren gibt es eben keine Entwicklung hin zu Rotklee und Luzerne außer im ökologischen Landbau. Und wenn man sich überlegt, womit das zusammenhängt, dann hängt das sicherlich teilweise bei uns in Deutschland damit zusammen, dass sich diese Aufsplittung der Betriebsspezialisierung in Abhängigkeit der Bodengüter ergeben hat. Also auf den besseren Böden ist der Ackerbau beheimatet. Und auf den nicht weizenfähigen Standorten, gerade in Norddeutschland, da ist dann der Futterbau. So, und auf diesen Sandböden mit niedrigen Kalkversorgungen, also niedrigen pH-Werten, da gedeiht die Luzerne nun leider nicht so. Also von daher muss man, glaube ich, tatsächlich etwas weitergehen. Und wenn man das dann auf Zeitraum von 10 bis 15 Jahren sich mal vorstellt, könnte ich mir vorstellen, dass wir wieder hinkommen zu Gemischtbetrieben mit weiteren Fruchtfolgen und vor allen Dingen dann mit auch zwei- oder dreijährigen Dauerkulturen aus Gras oder Kleegras. Und wenn man dann tatsächlich zwei oder drei Jahre Bodenruhe hat mit Luzerne oder mit Gras oder Kleegras, dann hat man natürlich eine extrem günstige Wirkung, auch gegen Unkräuter. Und in diese Richtung müssen wir sicherlich mehr gehen. Wir haben im Augenblick oder bis heute immer noch die Wahrnehmung bei vielen landwirtschaftlichen Unternehmen, dass der maximale Ertrag pro Hektar für sie das Ziel ist. Und das ist vor dem Hintergrund von Unsicherheit nicht mehr das Paradigma für die Zukunft. Wir brauchen eher eine Ökologisierung der Landwirtschaft, also ein mittleres Niveau, wo wir dann auch eine höhere Ertragsstabilität insgesamt erreichen können.
Ja, da muss ich mal einmal schnell eine Lanze für meine Berufskollegen und ein klein bisschen auch für mich brechen. Weil dieser Zustand, Professor Taube, ich glaube, der ist richtig analysiert. Wir sind extrem spezialisiert. Das Ganze kommt, so ist meine Wahrnehmung, aus einer gesellschaftlichen Diskussion, die eine ganz andere war, als sie heute ist, nämlich Anfang der 90er Jahre. Da durfte ich in Kiel studieren und da war eigentlich der hauptsächliche Druck aus der Gesellschaft auf die Landwirtschaft der: Mensch, ihr produziert hier immer noch wie vor 200 Jahren, ihr entwickelt euch nicht weiter, ihr wächst nicht, ihr produziert nicht für den Markt und ihr habt eure Prozesse nicht so im Griff wie die Industrie und deshalb braucht ihr Subventionen. Das war so einigermaßen vielleicht kurz zusammengefasst die Stimmung der Landwirtschaft gegenüber zu dieser Zeit. Und dann hat man sich natürlich in so einer Fakultät unter den Studenten mit den Professoren dafür Lösungen überlegt und ein bisschen ist das Ergebnis dieser Lösungsüberlegung das, was wir heute da vor uns sehen. Und das soll jetzt nicht rechtfertigen, dass das in Zukunft vielleicht so weitergehen soll. Ich möchte bloß ein bisschen versuchen zu erklären, warum sich die Landwirtschaft in diese Richtung entwickelt hat.
Das heißt aber, Herr Peto, diese Spezialisierung hat als Schattenseite eine mangelnde Resilienz. Das heißt, der Betrieb ist nicht mehr krisenfest, was zum Beispiel Wetter und Klima betrifft.
Ja, ich zitiere Kollegen Köster, Herr Taube, das war mein Marktlehre-Professor und der prägte den Spruch, Risikovermeidung ist Gewinnverzicht. Das heißt, je mehr ich meine Produktion spezialisiere, die Fruchtfolge verenge auf Höchstertragssorten, unabhängig von agronomischen Eigenschaften, also Trockenheitsresistenz oder Frostresistenz gehe. Je höher ist mein Ertrag, je höher ist das Risiko, aber in der langfristigen Betrachtung kann sich das trotzdem noch rechnen, weil ich in den Jahren, wo alles klappt, eben dann so viel verdiene, dass ich die Jahre, in denen es nicht so klappt, besser verdaue.
Das klingt aber wie das Denken eines Investmentbankers, mit Verlaub. Und das,
ja, das war ja der Vorwurf. Die Landwirte sollen denken wie die Industrie und wie die Investmentbanker. Die Landwirtschaft sollte sich nicht mehr so von der Industrie unterscheiden. Und das ist der historische Hintergrund dieser Entwicklung. Dass so eine Entwicklung dann mal übers Ziel hinausschießt, sehe ich als eine gewisse Normalität. Und jetzt ist unsere Herausforderung zu sagen, die Herausforderung hat sich geändert. Wir haben jetzt nicht mehr die Notwendigkeit, unsere Prozesse zu industrialisieren, sondern wir müssen unsere Prozesse widerstandsfähiger machen.
Vielleicht darf ich dir noch eine Ergänzung einbringen. Das Thema Fruchtfolge sprechen Sie an. Sie haben genauso
sieht Fruchtfolge, das heißt die
Abfolge Anzahl der Früchte auf einem Feld. Also kann Weizen nach Gerste und Raps dann folgen lassen. Und je enger die Fruchtfolgen sind oder je einseitiger die Fruchtfolgen sind, desto höher ist das Risiko. Aber nicht zuletzt auch in einem Land wie Schleswig-Holstein ist der Weizen einfach sehr leistungsfähig. Und man hat es eben vielleicht dann eben auch überzogen mit all den Konsequenzen, dass bestimmte Krankheiten, bestimmte Unkräuter auftreten, die dann nicht mehr zu beherrschen sind, genau, weil sie resistent sind gegen irgendein Unkraut. Und ich meine, die Fruchtfolge ist ja mit ein Grund gewesen, um Risiko zu mindern. Und wir haben es geschafft, durch technische Möglichkeiten, durch Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die Fruchtfolgen immer einseitiger zu gestalten. Und ich meine, dann ist wieder eine Rückbesinnung notwendig. Und wenn es 2018 nur ein einmaliges Ereignis war, dann wird man das nächste Jahr wieder zur Tagesordnung übergehen. Wenn dem aber nicht so ist, dann müssen wir uns dem Thema Fruchtfolge aus unterschiedlichen Gründen wieder stärker widmen, aus Gründen der Unkrautbekämpfung. Da geht es gar nicht um Glyphosat, sondern da geht es um irgendein Unkraut, das eben nicht mehr bekämpft werden kann, wenn ich zu viel Weizen in der Fruchtfolge habe. Und aus Gründen der Bodendurchwurzelung und dergleichen.
Also ich glaube aber, das ist in vollem Gange, Herr Professor Heißenhuber.
Ja, ja.
Also ich sehe das bei uns im Arbeitskreis von den 20 Betrieben, mit denen ich zusammen mich austausche im Ackerbau. Wir werten uns auch zusammen aus. Haben vor 10 Jahren, hat da keiner Mais angebaut. Heute baut die Hälfte dieser reinen Ackerbaubetriebe Mais an. Der Mais wird ganz normal an einen Futterbaubetrieb oder an eine Biogasanlage verkauft. Damit wird die Fruchtfolge erweitert. Das machen die Betriebe schon vor dem Hintergrund, um Resistenzen, bevor sie überhaupt entstehen, vermeiden zu können. Ackerfuchsschwanz spielt da eine Rolle. Also das ist im Gange. Sicherlich muss man das weiter fördern. Da muss man sich die entsprechenden Instrumente überlegen. Aber ich glaube, da stoßen Sie heute bei vielen Landwirten schon auf offene Ohren.
Aber das ist ein Ansatz in der Richtung, genauso wie Sie das sagen, um einfach bestimmte Probleme wieder, um Risiken sozusagen einzufangen.
Professor Taubern, Sie noch mal eine Frage. Es gibt ja jetzt sehr viel Diskussion auch darüber, ja, dann brauchen wir jetzt in Zukunft trockenheitsresistente Sorten. Da muss die Gentechnik helfen. Wir müssen einfach nur im bestehenden System die Fehler ausschalten. Das kann man mit Hightech. Was halten Sie davon?
Naja, wir können da ganz eindeutig feststellen, dass in den letzten 20 Jahren der Zuchtfortschritt, also das, was die Züchter tatsächlich liefern und in ihren Zuchtgarten stehen haben, ist sowohl beim Weizen als auch beim Raps nach wie vor uneingeschränkt da. Die Umsetzung auf den Betrieben, die funktioniert nicht in dem Maße. Und natürlich Herr Peto und DLG und sein Arbeitskreis, das ist ja nun wirklich die absolute Elite, das sind die absoluten Profis des Ackerbaus. Und da geht es eben jetzt darum, das Know-how von dort über Wissenschaft und entsprechende Ausbildung möglichst schnell in die Breite zu bringen. Und ich wollte das vorhin auch überhaupt nicht als Kritik an den bisherigen Entwicklungen seit den 90er Jahren. Sie hatten Herrn Köster angesprochen, Herr Peto, verstanden wissen. Jede Zeit hat natürlich ihre entsprechenden Herausforderungen. In den 90er Jahren war eigentlich klar, dass die Umweltprobleme zunehmend in den Fokus kommen. Und inzwischen, das habe ich ja auch gelernt, brauchen politische Prozesse von der Erkenntnis aus den wissenschaftlichen Gremien, bis sie in die Umsetzung kommen, tatsächlich 15 bis 20 Jahre. Und deshalb werbe ich nur sehr intensiv dafür, dass man diesen Weg dann auch tatsächlich konsequent weitergeht. Denn wir haben einen Punkt jetzt überhaupt noch nicht angesprochen. Diese Ertragsunsicherheiten führen natürlich dazu, dass unsere Nährstoffüberschüsse aus der Landwirtschaft weiter auf viel zu hohem Niveau bleiben. Ja. Man geht immer davon aus, man erntet vielleicht 9 oder 10 Tonnen Weizen, düngt diese Bestände entsprechend und dann kommen solche Jahre wie diese. Dieses Jahr ist ein absolutes Ausnahmejahr, das muss man ganz klar anerkennen und da muss man sich sicherlich auch Lösungen überlegen, wie man mit den aktuellen Nährstoffüberschüssen in diesem Jahr umgeht. Aber auch unabhängig davon sind die Nährstoffüberschüsse viel zu hoch. Und schon deshalb brauchen wir weitere Fruchtfolgen. Herr Peto hatte das angeführt mit dem Mais auf den Ackerbaubetrieben. Das führt dazu, dass wir dann auch effizienter in der Nährstoffverwertung werden.
Das heißt, weitere Fruchtfolgen, mehr Kulturen. Wir haben Beispiele gehört, Luzerne, Mais und dergleichen. Ist das die einzige Lösung oder was muss ein Betrieb noch machen, um wirklich resilient zu sein in Zeiten des Klimawandels?
Zunächst mal muss er natürlich alles tun, um im Bereich seiner Möglichkeiten seinen Boden zu verbessern.
Humus zum Beispiel.
Der Boden kann ganz viel Risiko abfangen, wenn er in einem guten Zustand ist. Das betrifft einerseits natürlich Wasserspeicherung, das betrifft aber auch die Nährstoffdynamik, was Professor Taube gerade ansprach. Ein Boden, der sehr gut puffern kann, der Nährstoffe gut hält, ist weniger anfällig gegen Auswaschung, was ja speziell ein großes Problem auf den sandigen Standorten ist. Dem kann man nur durch eine gute Humuswirtschaft begegnen. Die wiederum setzt voraus, dass ich ausreichend Ernterückstände habe, dass ich auch mal eine Zwischenfrucht anbaue. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die sich sowohl im Werkzeugkasten der Großväter finden, als auch in der modernen Wissenschaft des Ackerbaus, die ich tun kann, um mich als Betrieb langfristig widerstandsfähiger zu machen gegen besondere Witterungsereignisse. Aber ich möchte noch mal darauf eingehen, auf die Züchtung, weil das ja nur auch eine gewisse Aktualität hat. Ich denke schon, wir sollten alles tun, dass die Züchtung ihre Sorten jetzt nicht nur im Hinblick auf Ertrag, sondern auch im Hinblick auf die anderen Eigenschaften, wie zum Beispiel Widerstandskraft gegen Frost und Trockenheit, dass sie da auch einen breiten Werkzeugkasten zur Verfügung hat, um die Dinge, die sie dazu beitragen kann, dann auch schnell zu erreichen. Und da hat es mich doch sehr nachdenklich gemacht, dass wir dafür heute ja noch nicht mal mehr bei einem hohen europäischen Gericht den nötigen Rückhalt haben.
Sie sprechen über die Genschere CRISPR-Cas, die der Gentechnik gleichgesetzt worden ist und genau, die Züchter gerne gehabt hätten. Frage: Ist das denn das Gleiche, ob ich Resilienz erzeuge, indem ich, also Widerstandskraft, indem ich die Fruchtfolge ausweite, indem ich Humus in den Boden bringe und eine minimale Anpassung eines Gens an Trockenheit? Das verändert das System im Grunde ja gar nicht.
Ich würde mich jetzt nicht so auf den Systemwechsel versteifen wollen, sondern es gibt das Beispiel des Maises, der ja eine sehr effiziente Pflanze ist, weil er eine sehr effizientes Photosyntheseverfahren hat. Er kann auch in der Nacht Nährstoffe aus Sonnenlicht erzeugen, indem er das Sonnenlicht speichert. Der Mais ist relativ vorzüglich da, wo er eben wächst. Der Mais hatte bis vor 25 Jahren das Problem, dass er einen relativ hohen Anspruch an die Temperatur hat. Das ist züchterisch intensiv bearbeitet worden. Wenn Sie heute in die Vereinigten Staaten fahren nach North Dakota, da stand vor 20 Jahren kein Mais, da steht heute jede Menge Mais. Und das hat man züchterisch erreicht, indem man den Mais widerstandsfähiger gegen Kälte gemacht hat. Wir könnten zum Beispiel uns dann ja analog vorstellen, dass man auf züchterische Art und Weise die Ansprüche der Luzerne an den pH-Wert im Boden abändern könnte, sodass die Luzerne auch auf den sandigeren, saureren Standorten besser wächst und dann fester, ertragreicher Bestandteil einer Fruchtfolge auch auf diesen Standorten werden kann. Das ist das, was Züchtung beisteuern kann zur Resilienz. Das ist natürlich eine Weiterentwicklung des bestehenden Systems und nicht ein totaler Umbruch.
Aber wenn ich vielleicht hier noch mal kurz einhaken kann, ich habe nun die Entwicklung des Maises sozusagen miterlebt, von der Einführung bis zur entsprechenden Ausweitung. Und das ist alles mit den bisherigen Züchtungsmöglichkeiten über die Bühne gegangen. Also die Züchtung, dass uns jetzt irgendetwas genommen wird, mag sein, da bin ich nicht der Spezialist dafür. Ich möchte aber schon darauf hinweisen, diese Züchtungsmöglichkeiten sind die eine Seite, aber dem Boden, da sind wir etwas zu schnell drüber hinweggegangen. Ich habe den Eindruck, dass der Boden da und dort in der Tat so im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder kommt. Und das sind neuere Entwicklungen, auf die wir auch hinweisen müssen. Die Maschinengewichte, gerade im Maisfeld, sei es nun bei der Gülleausbringer als auch bei der Silomaisernte, sind in einem Maße gestiegen. Also da haben wir heute meiner Meinung nach noch nicht die richtigen Techniken. Wir müssen hier uns überlegen, wie wir den in der Gülle enthaltenen Nährstoff besser bodenschonender an die Pflanze ranbringen. Und das wird auch die Herausforderung der nächsten Zeit sein.
Da sind wir auf einer Linie, Herr Heisen, wir machen eine Veranstaltung dazu von der DRG aus, weil wir erkannt haben, dass zum Beispiel der ganze Bereich Gülle, Ausbringung, Bodendruck und Nährstoff ist eine Frage der Schlagkraft. Und zwar, wie schnell kann ich zum optimalen Termin, nämlich sowohl optimal, was die Befahrbarkeit angeht, als auch optimal, was die Nährstoffverluste durch Verflüchtigung angeht, den organischen Dünger meinem System zuführen. Und das ist heute, ich kann das an meinem Betrieb festmachen, wir bringen Gülle aus mit einem Verschlauchungsverfahren. Also das Fahrzeug muss nicht mehr die 30 Kubikmeter über den Acker tragen, sondern nur noch einen Schlauch. Wir bringen Gülle generell unter die Erde, sei es mit einer Scheibenegge jetzt auf der Stoppel oder mit einem Schlitzgerät. Und dann dadurch kann man dann zwar unter etwas mehr Aufwand die Verluste und auch die Bodendruckproblematik mindern. Ich denke, das sind Dinge, die können wir heute technisch ändern. Da kann man sich überlegen, ob man das politisch flankieren möchte. Aber die Geräte an sich in der Entwicklung gibt es schon.
Aber das ist ja spannend. Da sieht man ja, wie die Probleme zusammenhängen. Denn mit der Gülle gibt es ja ein generelles Problem. Es gibt die Probleme mit dem Ammoniak, der in die Luft entweicht, wenn sie eben in sehr klassischen Verfahren versprüht wird, mehr oder minder. Wir haben die Nährstoffauswaschung im Boden. Wir haben den Bodendruck dann und die Misshandlung des Bodens, wie Professor Heisenhuber sagte. Also all das hängt irgendwie zusammen. Wo sind wir da in die falsche Richtung gelaufen und wie kommen wir wieder zurück?
Wir sind im Verkehrsproblem genauso in die falsche Richtung gelaufen, aber nicht, weil wir es nicht wussten, sondern weil wir im Laufe der Zeit die Probleme erst bekommen haben. Vor 30, 40 Jahren waren Themen, die heute diskutieren, überhaupt kein Thema. Und vor 30, 40 Jahren war weder das N2O, das Lachgas, das da aus den Nährstoffen der Gülle rauskommt und das Klima belastet, das war überhaupt nicht präsent, zumindest nicht in der breiten Öffentlichkeit und nicht in der Landwirtschaft. Das heißt, die Probleme tauchen im Laufe der Zeit erst auf und stellen dann eine Herausforderung auf. Genauso nochmals das Thema Fruchtfolge. Wir haben unserem Lehrstuhl zur besten Zeit 100% Mais gehabt auf einem relativ schweren Boden. Schwer heißt sehr dicht lagernden Boden. Das geht ja heute gar nicht mehr. Also wir haben das nicht gemacht, weil wir keine Ahnung hatten, sondern weil wir meinten, das sei kein Problem. Das ist erst im Laufe der Zeit aufgetreten. Und so sind die Herausforderungen, die heute gegeben sind, mit heutigen Mitteln zu bewältigen.
Aus Fehlern lernen ist ja nicht genau das Falsche.
Genau.
Lassen Sie uns am Ende dieser Sendung vielleicht noch eine Runde starten, um einen positiven Blick nach vorne zu tun. Wir haben festgestellt, die Schäden durch dieses Jahr sind so gigantisch nicht, wie die Diskussion zunächst mal annehmen ließ. Manche Betriebe profitieren, andere sind nicht ganz so stark betroffen. Wir haben festgestellt, der Futterbau, also die Milchviehbetriebe, die Rindviehbetriebe, die haben ernsthafte Probleme, da muss man sich Lösungen überlegen. Wir haben diskutiert, Wie kann man die Landwirtschaft verändern, die Anbauverfahren verändern, damit Landwirtschaft krisenfester wird in Zeiten des Klimawandels? Wenn wir es jetzt zusammenfassen, wie sieht denn so ein resilienter, krisenfester, breiter aufgestellter Betrieb aus in 10 Jahren zum Beispiel? Herr Peter, haben Sie eine Vorstellung, wohin das führen könnte?
Ja, habe ich natürlich. Ich denke, für uns ganz entscheidend ist, dass wir als Landwirte diesen Bereich Resilienz, Sie können es auch Nachhaltigkeit nennen oder Zukunftsfähigkeit, dass wir den wieder mehr in unsere tägliche Entscheidungsfindung einbeziehen. Ich muss immer, wenn ich über meine Verfahren nachdenke, über meine Fruchtfolge, über meinen Mineraldünger oder Gülleeinsatz, mir vor Augen führen, was bedeutet das akut für den aktuellen Anbau und was bedeutet das langfristig für meinen Boden, für meine resistenten Unkräuter auf dem Betrieb etc. Das ist im Moment noch nicht so ausgeprägt. Da müssen wir alle, die wir daran beteiligt sind, Universitäten, aber auch Fachorganisationen dran arbeiten. Und das Zweite ist, wir brauchen einen wirklich breiten Werkzeugkasten, um diese Herausforderungen anzugehen. Das heißt, wir brauchen neue Früchte, neue Kulturen, die wir mit ins Anbauprogramm nehmen können, die wir dann auch vermarkten können. Also das heißt, ich baue ja im Moment nur deshalb eigentlich keine Luzerne an, weil sie mir keiner kostendeckend abkauft. Da könnte man ja was dran ändern, indem man sich das überlegt. Und der technische Fortschritt spielt auch vor diesem Hintergrund nach wie vor eine große Rolle. Man könnte sich auch überlegen, dass man Düngemittel entwickelt für die Zukunft, die etwas kontrollierbarer die Nährstoffe freisetzen, damit wir zum Beispiel dem Bereich Nährstoffauswaschung wirkungsvoller begegnen können. Also den technischen Fortschritt immer mit einbeziehen und nicht gleich nach dem Systemwechsel rufen.
Wenn Sie aber trotzdem mal versuchen, Ihren Betrieb in 10 Jahren zu skizzieren, wie Sie dann nachhaltiger, resilienter arbeiten oder aufgestellt sind?
Also wir haben ja schon damit angefangen. In 10 Jahren werden wir, denke ich, 7 bis 8 Kulturen anbauen auf meinem Betrieb, zu verschiedenen Anteilen natürlich. Wir werden das Nährstoffmanagement, wir machen eine ganze Menge über Gülle, weil wir eine Kooperation mit einem schweinehaltenden Betrieb eingegangen sind. Das werden wir sofort entwickelt haben, dass wir die Verluste aus der Gülledüngung auf unter, meine Wunschvorstellung, unter 10% gedrückt haben durch günstige Termine und gute Ausbringungsverfahren und dass wir trotzdem die Ertragssteigerungen der letzten Jahrzehnte, die wir eigentlich immer ja so gerne im Bereich von 2% sehen, dass wir die trotzdem erhalten haben.
Professor Taube?
Bis auf den letzten Punkt stimme ich zu, weil ich nicht glaube, dass das tatsächlich unter Klimawandelszenarien möglich sein wird, mit den bisherigen Kulturen diese lineare Ertragssteigerung noch einmal zu realisieren, weil der Faktor Wasser einfach limitierend ist. Alles andere sehe ich genauso. Die Frage ist natürlich, wie bekommt man es möglichst schnell hin, dass diese Elitebetriebe, wie sie gerade geschildert worden sind, dann auch die Breite darstellen. Und das ist ja das eigentliche Problem. Wir haben ja nicht das Problem, dass einige Top-Betriebe das alles richtig machen, sondern wir haben das große Problem, dass wir es in der Landwirtschaft sehr, sehr lange Zeiträume benötigen, um dieses in die Breite zu bringen. Die Gülleapplikationstechnik, wir haben eben in der gesamtpolitischen Diskussion nach wie vor Positionen, die doch sehr das Beharrungsvermögen nach vorne stellen. Und wir haben eben jetzt noch ein paar Jahre, wo die breitflächige Applikation erlaubt ist. Und wir haben im Futterbaubereich 60-70% der Flächen, die nach wie vor mit dem Prallteller behandelt werden, der seit 25 Jahren zum Beispiel in Niederlanden verboten ist. Also das ist alles schön und aus Sicht eines Unternehmers wie Herrn Peto kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber als Universitätswissenschaftler sind wir ja doch gehalten, das Ganze zu sehen und nicht nur die Perspektive eines landwirtschaftlichen Unternehmers, sondern auch die gesellschaftlichen Anforderungen.
Ganz kurze Antwort bitte auch noch von Herrn Heisenhuber.
Ja, ich würde meinen, der Aspekt Bodenschutz, Wasserschutz, Artenvielfalt und Klimaschutz sind ein Paket, eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, auch mit Hilfe der Politik. Und deswegen, um das Wort in Diskussion zu bringen, das Wort Ackerbaustrategie ist ja angekündigt worden. Das erfordert eine Umsteuerung im Mitteleinsatz, um die Probleme zu lösen und nicht ein Weiter-so mit der Flächenprämie.
Herzlichen Dank Ihnen allen. Das war das SWR2 Forum, die große Dürre, was hilft den Bauern im Klimawandel, diskutiert haben. Hubertus Peto, der Präsident der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, Professor Friedhelm Taube von der Uni Kiel, der dort ökologischen Landbau lehrt, und Professor Alois Heisenhuber, der am Lehrstuhl für Produktions- und Ressourcenökonomie der Technischen Universität München gearbeitet hat. Mein Name ist Werner Eckert.